rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
So, wir melden uns zurück mit einer neuen Episode des Rund um Nürnberg Podcasts, um genau zu sein, Folge Nummer 30, also sozusagen kleines Mini-Jubiläum heute. Vielleicht einmal ein kurzes Zwischenfazit an dieser Stelle. Wir hatten jetzt wirklich einen Haufen cooler Gäste und tolle Themen und wir freuen uns natürlich über jeden Stream und jede Nachricht auch, die wir bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und heute zu unserem 30. begrüße ich hier bei uns die wunderbare Christina Burkhardt. Christinas Geschichte bringt alles mit. Geplatzte Jugendträume, Hindernisse, dunkle Abgründe bis hin zum erfolgreichen Dasein als Gründerin, Award-Gewinnerin und auch als dreifache Mama. Christina, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
Ja, Tina, wo fangen wir an? Vielleicht ganz am Anfang erstmal, du hast ja erst Abitur gemacht und dann studiert und dann dein erstes Kind bekommen während dem Studium noch. Erzähl doch da mal ein bisschen so, wie war die Zeit für dich, wie hat das alles verändert dann?
Mit dem Kind dann während des Studiums schon, ja, wie das gelaufen ist? Naja, das war nicht so geplant. Ich wollte ganz normal mein Studium beenden, hatte dann große Pläne. Ich wollte zurück nach Tokio gehen. Dort war ich dann während des Studiums schon, habe da ein Praktikum gemacht. Und und ich saß sozusagen auf gepackten Koffern, wollte noch während des Studiums nach Finnland für ein Auslandssemester und habe 3 Tage vorher dann, als alles gepackt war, erfahren, dass ich eben schwanger bin. Und das ist, wie halt so oft im Leben, das stellt dann erstmal alles auf den Kopf und dann war die Frage, okay, wie geht man damit um? Und ich war dann eigentlich erstmal ein bisschen überfordert und dachte, ach cool, das Leben will das jetzt halt einfach so. Und dann habe ich versucht, mein Studium zu Ende zu bringen, einigermaßen vernünftig, hatte zwischendurch so ein paar Phasen, wo ich dachte, ach, da muss man, ich habe noch Diplom studiert, so alt bin ich, Diplom Betriebswirtschaft an der TH in Nürnberg. Okay, Und als ich dann mit dem kleinen Kind die Diplomarbeit schreiben sollte, habe ich auch 2-3 Mal gedacht, ach, was soll's, egal, ich lasse es. Und heute bin ich Gott froh, dass ich es durchgezogen habe. Es hat sich natürlich insofern verändert, dass ich hinterher, ich hatte dann das Kind auch schon, als ich dann angefangen habe eben zu arbeiten. Das ist ja ein Unterschied zu vielen, die erstmal studieren, die dann fertig sind, die erstmal anfangen, Jobs zu haben, vielleicht ein bisschen Karriere zu machen und sich dann denken, oh, ich möchte jetzt gerne ein Kind, wie soll ich denn das alles noch managen? Mhm. Bei mir war es dann so, das Kind war dann einfach schon da. Und was bei mir natürlich dann dazu kam, oder wo ich viel Glück hatte, im Nachhinein auch super dankbar bin, dass ich dann anschließend schon am Ende meines Studiums hatte ich über einen Bekannten einen Job nebenbei und dort konnte ich dann voll einsteigen. Also auch mit Kind, der hatte selber 2 Kinder, der war da super verständnisvoll und ist mir auch immer sehr viel entgegengekommen. Und da war ich dann im Marketing als Assistentin der Geschäftsleitung. Natürlich waren die Pläne, die ich ursprünglich mal hatte, was ich machen will, ein bisschen, wie soll ich sagen, auf Eis gelegt erstmal durch das Baby, aber insgesamt im Nachhinein, glaube ich, würde ich sogar manchmal Leuten empfehlen, weil du während des Studiums unglaublich viel mehr Zeit hast, dich auch um das Kind zu kümmern und zu sehen, wie es so groß wird, als wenn du dann schon mitten im Job bist. Okay. Also insofern, das Leben hat ja immer viele Überraschungen für einen und ja, jetzt ist die Lara schon 14. Also alles gut.
Okay. Ja, schön. Ja, und dann hast du dich ja irgendwann dazu entschieden, mit deinem Mann die Schiffschool zu gründen. Ne? Also finde ich auch toll, dass das so gut funktioniert. Also nicht, dass es besonders komisch wäre jetzt an der Stelle, dass man mit seinem Mann so gut auskommt, aber viele sagen ja oft auch, ne, so wenn der Partner nicht auf Arbeit gehen würde ab und zu, ne, dann würde ich die Krise kriegen. So wie läuft das bei euch ab?
Also dazwischen waren ja noch viele Jahre sozusagen, bis es soweit kam. Das ist ja mein Mann, mein jetziger Mann ist nicht der Papa von meiner ersten Tochter. Das heißt, ich war dann zwischendurch noch mal alleinerziehend, habe alleinerziehend sozusagen Vollzeit gearbeitet, habe also mit einem Kind und Vollzeit arbeitend so das Leben gemeistert. Und dann irgendwann habe ich meinen jetzigen Mann, den Tobias, kennengelernt. Mhm. Und zwar haben wir uns über unsere Kinder im Kindergarten kennengelernt.
Ach, was, okay.
Ja, ja, das ist immer die spannende Story. Wir waren beide alleinerziehend. Ich bin dann aus Regensburg zurück nach Fürth gezogen, weil ich eben hier ja schon länger gearbeitet hatte. Und dort haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir ein paar Jahre miteinander gelebt sozusagen und uns kennengelernt. Und erst dann haben wir uns entschieden, die Firma zu gründen und haben kurz vorher noch gemeinsam ein Kind bekommen. Und ja, es ist natürlich eine Herausforderung. Und das ist die erste Frage, wenn jemand hört, Tina, du hast mit deinem Mann zusammen gegründet. Um Gottes Willen, das könnte ich nicht. Es ist natürlich immer ein Auf und Ab, aber es hört sich wahrscheinlich auch immer dramatischer an, als man denkt. Also es klappt ganz gut. Es ist natürlich schon so, dass zwischendurch die Fetzen fliegen, sowohl privat als auch im Job. Okay. Und die große Herausforderung ist, glaube ich, kann man sich ja mal überlegen, ist eher dieses, dass du das trennen musst zwischen, was machst du zu Hause, wie bist du zu Hause, wie gehst du miteinander um. Aber im Job hast du nochmal andere Rollen. Du bist, beide sind Geschäftsführer und selbst wenn man sich morgens mal über irgendwas zu Hause gestritten hat, muss man im Job eine andere Professionalität einfach an den Tisch legen. Und das ist eigentlich so das Spannende. Aber du lernst halt auch unglaublich viel über den anderen und auch wie er in diesen verschiedenen Rollen so ist. Insofern ist es mega spannend. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn wir bei dir zum Beispiel was gründen würden. Ja. Dann hast du manche Themen vielleicht nicht, aber insgesamt, du hast halt eine gemeinsame Vision und das ist schon spannend. Also du läufst so gemeinsam auf dieses Ziel zu oder auf dieses große Ganze und kannst es selber gestalten. Also wir können praktisch unseren Lebensentwurf, den wir haben, gemeinsam auch so bauen, wie wir das gerne haben möchten. Mhm. Und das ist natürlich schon super wertvoll, möchte ich sagen. Das ist dann schon ganz spannend.
Wie kam jetzt die Idee zustande? Also vielleicht erklärst du auch mal, was macht ihr denn?
Was wir machen, genau. Was ist denn diese Schiffstool? Genau. Also wir haben vor gut 5 Jahren ist es jetzt die Schiffstool gegründet. Das ist eine Akademie für Digitalisierung, digitale Transformation. Das heißt, wir haben so verschiedene Bereiche, aber der größte ist dieser Akademiebereich, in dem wir jetzt ist ja 2020 und viele Dinge haben sich geändert, ein Weiterbildungsprogramm angeboten haben zum Digital Transformation Manager. Das heißt, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland sind zu uns gekommen, 18 Wochenenden in 18 Monaten physisch vor Ort, haben Workshops besucht und waren dann fertig. Und wir haben natürlich viel mit und in Unternehmen gearbeitet. Es ging also immer um dieses Thema Transformation, digitale Transformation, aber wir haben dafür ein ganz eigenes Curriculum gebaut und haben auch diese Akademie und diese Schule so gebaut, wie wir dachten, so hätten wir das gerne mal gehabt, dass wir ein Studium gehabt hätten. Das heißt, es gibt da keine Klausuren, es gibt immer praktische Challenges, die Art und Weise, wie wir das zusammengebaut haben, entspricht jetzt nicht dem klassischen Uni-Studium oder überhaupt den klassischen Ausbildungen, die es so gibt. Und das macht es, glaube ich, ganz spannend. Genau.
Du hast das gerade angesprochen, ne? 2020 ist alles ein bisschen anders. Und vor allem für euch, ich meine, ihr seid ja digital unterwegs, beziehungsweise helft euren Kunden. Nennt ihr die Kunden überhaupt? Oder wie nennt ihr jetzt die Teilnehmer?
Das sind unsere Teilnehmer, genau.
Ihr helft denen ja, so sich ein bisschen digitaler aufzustellen. So, da wäre jetzt die Frage, wie verändert denn Corona jetzt generell euer Geschäft oder euer Geschäftsmodell?
Unser Geschäftsmodell. Also grundsätzlich die Teilnehmer und Teilnehmer, die zu uns kommen. Also es sind jetzt mittlerweile, wir haben jetzt gut 100 Absolventen, Absolventinnen. Die kamen ja vor allem auch, also wir haben so 4 Säulen in dieser Ausbildung oder 4 so Kernelemente, um die es eigentlich geht. Zum ersten geht es mal um dieses Thema Mindset und Haltung. Also wie gehe ich eigentlich an diese ganzen Themen ran? Was bedeutet Digitalisierung und Transformation eigentlich? Das zweite ist so dieses Thema Skills. Also welche Methoden brauche ich? Was gibt's da alles? Wie kann ich das dann auch anwenden? Bei uns ging es immer sehr stark um dieses an den Wochenenden dann Sachen gleich anwenden und ausprobieren, das machen. Das dritte ist das Thema Netzwerk. Also ich brauche natürlich innerhalb meines Unternehmens und auch außerhalb ein großes Netzwerk, um Sachen auch gestalten und bewegen zu können. Und das vierte ist dieses Thema Balance, also wir haben es Balance genannt, also dass ich auch mich fokussieren kann, dass ich auch genau weiß, aus diesem riesengroßen Bereich Digitalisierung, der ja so viel umfasst für alle, was genau brauche ich denn jetzt da, mit welchen Themen will ich mich näher auseinandersetzen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, bisher war das so, dass das ein Präsenzprogramm war. Also 18 Monate, 18 Wochenenden bei uns Präsenz. Als es angefangen hat, im März mit Corona, da hatten wir gerade die 5. Klasse da. Also mussten dann sozusagen ganz schnell switchen, diese ganzen Sachen digital umbauen, die ganzen Workshops. Und jetzt ist es nicht damit getan, dass du sagst, ah, da stelle ich mich mal vorne hin und filme irgendwas ab oder ich mache, also du musst dir wirklich Gedanken machen, dass die ganze Didaktik, die wir haben, auch funktioniert. Das heißt, bei uns ging es sehr viel um dieses in Teams immer wieder gemeinsam etwas erarbeiten, sehen, habe ich das wirklich verstanden, kann ich es anwenden? Und so verändert sich unser Geschäftsmodell relativ rapide, weil wir jetzt in den letzten Wochen, nachdem wir monatelang wirklich uns alles angeschaut haben, überlegt haben, wie können wir das umbauen, wie können wir es verändern, was funktioniert digital eigentlich und wozu brauche ich wirklich das Physische, haben wir beschlossen, dass es überhaupt gar keine 18-monatigen Präsenz-Workshops mehr geben wird, dieses lange Programm, weil du, also ich glaube nicht daran, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren wieder sehr viel physisch zusammenkommen werden, beziehungsweise sich das auch geändert hat, dass du jetzt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Grund brauchst, warum du wieder physisch zusammenkommst, warum du irgendwie Workshops zusammen machst. Und jetzt bauen wir es sozusagen in ein digitales Modell um. Das heißt, du hast wie eine Membership. Du bist praktisch Mitglied im, der heißt Shift Shape Club. Der Name ist jetzt auch raus. Das heißt, die neue Webseite ist live. Das fängt nächstes Jahr im April 2021 an und beinhaltet so die Punkte, wenn du guckst, was wir auch die letzten 5 Jahre gelernt haben, wenn du dir anschaust, wie Weiterbildung künftig aussehen wird. Es wird sehr stark darum gehen, dass du so einen Ort oder hast, wo du in Sicherheit Sachen ausprobieren kannst. Ja, oft kannst du ja Sachen in deinem Unternehmen nicht gleich anwenden, nicht gleich wieder ausprobieren, wenn du was lernst. Du brauchst also so einen Ort, wo du das machen kannst. Das zweite ist dieses Thema Verbindlichkeit. Also gerade beim Lernen, sich weiterbilden, weiterentwickeln, fehlt vielen oft das immer dieses, ach, ich würde ja gerne den Workshop machen, ach, ich würde ja gerne mal einen Podcast aufnehmen, ich würde ja gerne auch mal das und das machen, ach, aber naja. Und du brauchst sozusagen eine Gemeinschaft, ein Team, die dir auch so ein bisschen dieses Verbindlichkeitsthema gibt. Dann ist natürlich die Gemeinschaft an sich sehr wichtig, dass du von anderen lernst, mit anderen lernst. Und dann geht's auch um dieses, wir sagen immer lebenslanges Lernen, das ist immer so ein Schlagwort, aber ja, es geht tatsächlich, glaube ich, immer mehr in Zukunft darum, dass du immer weiter lernst und nicht aufhörst. Und das sind so diese Säulen, die wir uns angeguckt haben, wo wir glauben, da wird's hingehen. Und das haben wir dann ein neues Konzept übertragen und haben gesagt, daraus bauen wir jetzt sozusagen einen Club für Leadership und 21st Century Skills, in dem das sozusagen immer weitergeht. Das heißt, du bist da kontinuierlich dabei. Lernen wird auch immer mehr, glaube ich, zu so einem Art Habit, also zu so einer, das wird so ein Lifestyle-Ding sein, also dass du sagst, ich lerne und entwickle mich immer weiter. Und so baut sich unser Geschäftsmodell gerade komplett um, also so ein bisschen, ne, das heißt ja immer kill your darling und ein bisschen ist es schon so, also natürlich war das sehr erfolgreich, diese Klassen, die wir hatten, ja, wie gesagt, die kamen aus ganz Deutschland und das hätte man auch sicher wahrscheinlich, wenn kein Corona gewesen wäre, so weitergemacht. Im Rückblick merke ich aber schon, dass wir die letzten 2, 3 Reihe schon auch immer ja überlegt haben, okay, wo wird's vielleicht nochmal hingehen? Wir haben schon zwischendurch so internationale Programme gemacht, kurze Programme in Finnland und auch dieser Club, das wird jetzt ein internationales Programm, es wird alles auf Englisch werden, das heißt, es baut sich auch um, weil du mittlerweile, glaube ich, ist es halt sehr wichtig, Menschen zusammenzubringen aus ganz unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Backgrounds, um ganz viele verschiedene Perspektiven zu haben und auch wieder so ein bisschen dieses Thema Diskursfähigkeit, dass wir über ganz viele verschiedene Themen diskutieren können, debattieren können, auch das wieder zu fördern, weil ich halt sehe, dass das gerade im Moment oder überhaupt in der Gesellschaft richtig schwierig ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen, aber du kommst gar nicht so weit irgendwie, da mal drüber zu sprechen und einfach nur dir das anzuhören, zu gucken, okay, wo ist vielleicht der gemeinsame Nenner? Es geht nicht immer darum, andere von seiner Meinung möglichst laut zu überzeugen, sondern sich einfach in so eine Debatte zu gehen und den Diskurs zu suchen und sozusagen auch Sinn zu machen oder für sich selber Sinn zu finden in diesen ganzen unterschiedlichen Themen, die da draußen sind. Und das ist das große Ganze, die Vision, die wir haben mit diesem Club und diesem, ja, es wird ein digitales Modell, wobei mir die Menschen da oder uns halt immer dieses Menschliche und die Menschen da total wichtig sind und nicht nur das Technologische, sondern ich glaube, du musst die Menschlichkeit behalten bei allem Technologischen. So wird es zum Beispiel, da wird es auch nur Live-Workshops sozusagen geben. Ja, die sind zwar erstmal digital, aber es wird keine E-Learnings geben, es wird keine Aufzeichnungen geben, sondern es ist live und mit den Menschen und für die Menschen. Und das ist da so ein bisschen der Unterschied. Aber es ist schon ein großer Switch und wir sind schon gespannt, wie es laufen wird.
Spannend. Total. Jetzt führst du ja nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen, du bist ja auch in den Medien durchaus präsent. Ne? Ich habe ein paar Artikel über dich schon gefunden, Süddeutsche Zeitung, T3N, Frankfurter Rundschau, Fokus und so weiter. Und da bist du stets als erfolgreiche Frau und als Gründerin im Mittelpunkt und dadurch auch ein Vorbild, ein gutes Beispiel für viele Mädels, die das auch lesen, viele aufstrebende Mädels. Wenn du sowas liest, denkst du dir manchmal so, hey, was denken da jetzt so kleine Mädels? So, bin ich da ein Vorbild oder wie kommen dir solche Gedanken manchmal?
Also ich hoffe, dass die Wirkung, wie du schon sagst, folgende ist, dass mein Lebensweg ist ja nun in keinster Weise besonders geradlinig. Da gab es ganz viele Ups and Downs. Ja, ja. Und auch das ist was, wo ich durchaus offen und gerne drüber spreche, weil ich glaube, wenn du siehst oder wenn ich als Kind oder als Jugendliche schon gesehen hätte oder ich komme vom Dorf, bei uns gab es keine Gründerinnen zum Beispiel, das gab es dann einfach nicht. Also wenn du irgendwas nicht sehen kannst, also dann weißt du auch nicht, dass das möglich ist. Mhm. Und wenn das andere inspiriert, einfach nur zu sagen, Mensch, da gibt es eine Frau oder überhaupt, da gibt es Frauen, Menschen, ist ja egal, die haben den und den Weg hinter sich gebracht, die haben das draus gelernt und schau mal, die sind auch wieder aufgestanden, haben weitergemacht, das langt schon. Also geht nicht darum, dass andere sagen, oh, ich will genau werden wie die Tina Burkhardt, weil jeder hat sein eigenes Leben. Ne? Ja, ich finde, das ist das Falsche, aber dieses Mensch, einfach diese Perspektiven zu öffnen und zu zeigen, es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ach, da ist eine, die hat so gemacht. Was kann ich davon lernen? Was kann ich auf mein Leben übertragen? Also ich finde immer diese Transferleistung besonders spannend. Deswegen, du hast ja vorhin auch gesagt, du hörst gern Podcasts. Ich auch, ich liebe das, ich lese Bücher, weil alles, was ich daraus ziehen kann, ist immer so, wie könnte ich das denn auf mein Leben und auf meine Situation übertragen? Und dafür finde ich Vorbilder ganz wunderbar und Role Models, dann bin ich auch gern eins. Dieses, ich will genauso werden wie die, das glaube ich, ist der falsche Ansatz. Aber wenn es darum geht, einfach nur jemandem zu zeigen, schau mal, da gibt's jemand, die hat es so und so gemacht, die hat auch irgendwelche Schwierigkeiten überwunden. Was könnte ich denn daraus lernen? Und dann mache ich aber mein eigenes Ding, dann ist das wunderbar.
Mhm. Ja. Ja, du warst ja auch relativ jung noch, als du selber so ein bisschen so deine Berührungspunkte hattest.
Als es mir schlecht ging. Also, ja. Also es gab ja öfters
mal. Ja, schön, dass du jetzt drüber lachen kannst. Ne?
Also, total.
ja. Genau, also musst du jetzt natürlich nicht, ne? Aber wenn du willst, kannst du ja gerne
kurz natürlich. Die Geschichte erzählen. Ja, ich war, genau. Also es gab so verschiedene Punkte in meinem Leben, aber ein großer Einschneidender war schon, als ich als Jugendliche, ich wusste nicht so genau, wo ich hin will, was ich machen will, was ich immer wusste, war Sport. Sport war so mein Leben. Ne? Also ich war in zig Vereinen und Tennis und Schwimmen und Reiten und überhaupt. Und ich dachte halt immer, das wird's mal irgendwann. Nicht, dass ich wahrscheinlich irgendwie Chancen gehabt hätte, das weiß ich gar nicht. Aber ich wollte halt immer Sport machen. Das war mein Ein und Alles. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich ganz schwere Hüftdysplasie habe, schon angeboren als Kind. Die Ärzte, die es damals dann irgendwie behandelt haben, haben gedacht, das passt und haben das dann nicht mehr weiterverfolgt. Und dann war ich 14, glaube ich, oder 15. Und zufällig beim Röntgen ist aufgefallen, dass meine Hüften total kaputt sind. Dass ich also jahrelang operiert werden muss, das, was normalerweise vielleicht Leute mit 60, 70 haben. Und das war so, da hat es mir so richtig den Boden und den Füßen weggezogen. Zumindest dann im zweiten Jahr. Im ersten Jahr war das noch ganz aufregend. Oh, ich bin 15, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich werde operiert, ich liege da 4 Wochen lang rum. Wie ist denn das? Okay, beim zweiten Mal wusste ich es dann schon eher und das war auch so, ich wusste dann nicht mehr so wirklich mit mir was anzufangen und mit meinem Leben und das hat sich dann schon so fortgesetzt und irgendwann war das dann so, dass ich da auch echt depressiv wurde, glaube ich, nicht so genau wusste, was ich mit mir machen soll. Und man lernt es auch so schwer. Also dieses Resilienzthema oder wie gehe ich mit Rückschlägen um, ist auch nichts, was dir großartig beigebracht wird. Nicht in der Schule und auch ansonsten sehr wenig. Und dann gab es eine Phase, da ging es mir richtig schlecht. Das war aber dann schon ein bisschen später. War ich dann tatsächlich auch im Krankenhaus, weil ich wirklich versucht habe, also ich glaube, es war eher so ein Hilferuf im Nachhinein, aber dann schon irgendwie gedacht hatte, ich will jetzt so nicht mehr leben. Das ist alles zu schwierig. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und dann war ich eben auch 4 Wochen lang in einem Krankenhaus und auch da war es so, das war ganz schwierig für alle drumherum, damit umzugehen natürlich. Wie gehst du mit jemandem um, der irgendwie total verzweifelt ist, der sagt, ich glaube, ich kann und will nicht mehr leben, ich weiß nicht mehr weiter, dann auch in einem Krankenhaus ist deswegen. Und aber als mich da dann eben Freunde auch besucht haben, Freunde, es war total schön, aber dann kam auch plötzlich so, Tina, ich habe das noch nie jemandem gesagt, aber mir ging es auch schon total schlecht, ich wusste auch nicht weiter. Und das hat dann wieder so viel Gesprächsstoff auch gegeben und gezeigt, dass es eigentlich ganz vielen Menschen ja ganz oft schlecht geht. Also,
Deswegen umso wichtiger, dass du so offen drüber sprichst, ne? Ja, einerseits hast du es selber erlebt, aber du bist ja auch Mama, ich habe es eingangs erwähnt. Gibt es da jetzt irgendwie bestimmte Warnsignale oder Anzeichen dafür, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn das Kind sich vielleicht so verhält, solche Sachen sagt oder so, dass das vielleicht ein Anzeichen dafür sein könnte, dass
es ihnen nicht so gut geht? Ja. Na, ich glaube, gerade dieses Jahr ist ja schon auch herausfordernd für die Kinder. Ja. Wir haben jetzt, also mein Mann und ich, wir haben ja 3 Kinder insgesamt, das heißt, wir sind ja Patchwork. Ich hatte ja schon eine Tochter dann mit in die Ehe gebracht, Tobias hat auch eine Tochter mitgebracht. Die sind jetzt jetzt 14. Unsere jüngste Lotte, die gemeinsame Tochter, die ist jetzt, die wird 7. Und klar, also erstens, jetzt bin ich auch eine Frau und das sind Mädchen, ne? Man hat es ja selber durchlebt. Ich hatte auch verschiedene Phasen in meinem Leben, eben wo es mir schlecht ging. Und ich glaube, ich versuche schon immer so ein bisschen noch genauer hinzuschauen und zu gucken, ist alles okay. Solange die Kinder, finde ich, sprechen oder auch über Sorgen sprechen oder mal sagen, Mensch, ich glaube, mir geht es irgendwie nicht so gut und es auch ausdrücken können, finde ich, ist immer noch alles gut. Wenn sie anfangen, sich so sehr stark zurückzuziehen, das weiß ich von mir halt damals noch, ne? Dass ich mich plötzlich so zurückgezogen habe. Ich wollte dann nicht mehr so viel mit anderen. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, das natürlich rauszufiltern, weil jetzt ist gerade schwierig, mit anderen Menschen viel zu machen. Aber so mehr immer nur für sich alleine, in seinem Zimmer. Essen war bei mir als Jugendliche eben nach diesen ganzen Sachen mit den Hüften ein großes Thema. Ich wollte dann nichts mehr essen eine Zeit lang. Das heißt, da bin ich schon sehr sensibel, ne? Wenn die Kinder sich nur noch damit beschäftigen, wie sie aussehen, wie dick oder dünn sie sind. Natürlich, Social Media macht es nicht besser, wenn sie dann die ganze Zeit auf Instagram sind und sich vergleichen. Und ich glaube, da einfach sehr wachsam zu sein, nicht sofort panisch zu werden, aber auch immer für die Kinder da zu sein und so offenes Ohr zu haben. Und das muss gar nicht, man muss es gar nicht selber sein. Man denkt auch immer, die Kinder müssen einem selber alles erzählen, aber es ist manchmal auch schwierig, der eigenen Mama oder dem eigenen Papa was zu erzählen. Ich sage ihnen auch oft, ne, sie haben ja auch Tanten, sie haben irgendwie andere Vertrauenspersonen. Es ist nur wichtig, dass sie überhaupt mit irgendjemandem sprechen.
Ja, vor allem auch in der Arbeitswelt ein Thema gerade, ne? Also die ganze Mental Health Geschichte, vor allem in so einer schnelllebigen Welt jetzt, ne, mit viel Leistungsdruck, wo die Menschen dann irgendwie nach dem Studium auch in als junge Manager irgendwie in Verantwortungssituationen kommen, ist das ja ein Thema, das oft auch mal verschwiegen wird, ne, gegenüber dem Vorgesetzten, weil man möchte ja nicht schwach wirken, man möchte ja immer als der Starke, der alles schafft, rüberkommen. Hast du jetzt das Gefühl, ich meine, du bist ja auch gut vernetzt jetzt über die Shift School, hast du das Gefühl, dass das jetzt schon ein Thema ist, das ganz aktiv besprochen wird, oder glaubst du, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben?
Also so viel, man darf ja nie vergessen, dass man sich trotz allem immer in so einer, wie soll ich sagen, Bubble befindet, ja. Okay. Also das ist, naja, es ist natürlich so, also das ist, ich habe schon das Gefühl, dass viel mehr drüber gesprochen wird, jetzt so aus meiner Wahrnehmung, dass sich auch mehr Menschen trauen, aber dass es schon immer noch ein sehr schwieriger Schritt ist und das ist trotz allem immer noch, es gibt jetzt sehr viele Initiativen, aber das meine ich damit, ne, das nehme ich jetzt so wahr, weil ich natürlich auch sensibel für das Thema bin. Klar. Und du weißt selber, wie es ist, auch mit Social Media und so weiter, ne, man ist da in so einem bestimmten Kreis und dann denkt man, ach, da passiert schon ganz viel. Grundsätzlich glaube ich schon noch, dass da massiv viel Nachholbedarf ist und dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt. Also wenn du dir mal anschaust, die Zahlen, wie viele es eigentlich gibt, wovon man ausgeht, wie viele Menschen auch in ihrem Leben erkranken an psychischen Erkrankungen, dann ist das schon sehr hoch. Und ich glaube, dass dieser eben gerade dieser Leistungsdruck und auch dieses nach außen immer was anders darstellen zu müssen, als wie es einem wirklich geht, dass das schon noch sehr stark vorhanden ist. Und was ist das beste Rezept dafür, weiß ich nicht, aber dass es wahrscheinlich immer mehr Menschen gibt, die drüber sprechen, auch sich vielleicht trauen, öffentlich drüber zu sprechen, dass man immer mehr sieht, okay, es geht ja auch, es ist okay und es hilft mir vielleicht auch, wenn ich einfach irgendwann sage, nein, ich kann nicht mehr, weil dieser Punkt, wenn es eben soweit ist, dass man so richtig ausgebrannt ist und dass wirklich gar nichts mehr geht, sich davon, das sage ich auch ganz oft irgendwie, wenn es in meinem Bekanntenkreis, ne, wenn ich merke bei Freundinnen oder bei Freunden, das wird schwierig oder die kommen auch und sagen, Mensch, mir geht's nicht gut. Dieser Punkt, wenn das erreicht ist, dass du wirklich nicht mehr kannst, also das kann man sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen, aber dieses, dass du wirklich nicht mehr aufstehen kannst, dass du nichts mehr machen kannst, an nichts mehr Freude hast und dich so sehr zwingen musst, da dann wieder rauszukommen aus dem Loch, wenn es mal soweit ist, das ist sauschwer. Das ist wirklich schwer. Aber wir haben natürlich alle, wir sind nicht drauf, wie soll ich sagen, wir sind nicht ausgebildet dafür, auch durch diese Schulbildung, die wir durchlaufen, schon Warnsignale an uns selber relativ bald wahrzunehmen. Ne? Wenn ich merke, mir geht es irgendwie wirklich über eine gewisse Zeit lang nicht gut. Ich habe keine Freude mehr an Sachen. Ich kann auch nicht mehr abschalten. Nachts habe ich die ganze Zeit Gedanken, wach andauernd auf, dass man da dann schon irgendwann merkt, okay, ich muss vielleicht was ändern. Was könnte ich denn machen? Wie helfen mir vielleicht bestimmte Rituale? Wie kann ich für mich den Tag auch jetzt gerade mit diesem ganzen Homeoffice anders strukturieren? Das ist ganz schwer, wenn du das auch noch nie gemacht hast, noch nie gelernt hast, dir auch nie beigebracht wurde. Und da rechtzeitig zu erkennen, okay, wenn ich jetzt noch allzu weitermache, dann kommt der Punkt, wo es echt nimmer zurückgeht. Und dann dauert es Monate, bis du dich da wiederholst.
Ja. Du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, und zwar, dass wir ja auch in der Schule niemals lernen. Man hat die Fächer, aber so dieses Zwischenmenschliche oder auch mit Rückschlägen umgehen oder wie ist es denn, wenn man sich schlecht fühlt? Das wäre da vielleicht auch eine Idee, sowas vielleicht auch mal
Fände ich total wichtig. Ist natürlich auch, ist auch Aufgabe der Eltern, den Kindern das beizubringen oder zu zeigen, wie man damit umgeht. Aber wir sind alle ja selber ganz oft so gestresst und in diesem Hamsterrad. Ja. Und dann sehen die wahrscheinlich im Gegenteil, also wie gehen die Eltern damit um? Viele sind dann auch einfach total gestresst, haben keine Zeit, sind auch mal irgendwie genervt. Und dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich heimkomme dann abends und dann wollen alle was von dir. Ja. Und denkst so, lass mich bitte 5 Minuten zufrieden. Ne? Dann bist du da auch ein bisschen gereizt. Und auch in den Schulen, ich finde, das wäre so wichtig. Und es gibt es natürlich teilweise schon. Ne? Es gibt einzelne Lehrer, die sich da bemühen. Ja. Aber dass eigentlich dieses fürs Leben lernen viel wichtiger ist, dass das System, so wie es im Moment ist, auch einfach, dass es so veraltet, dass es so auch nicht mehr funktioniert und den Anforderungen, die wir haben, auch überhaupt nicht mehr gerecht wird in vielen Dingen. Das ist einfach Fakt. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das eigentlich super, super wichtig ist, Kinder da zu sensibilisieren und ihnen da zu helfen und ihnen da auch zu zeigen, schaut mal, wenn irgendwas passiert, man kann so und so mit Rückschlägen umgehen. Also man kann, also es wird auch wieder weitergehen, aber was mache ich denn, wie bei mir damals, wenn plötzlich alles erstmal wegbricht? Mhm. Und dann stehen sie da und denken, oh Gott, ich habe ja nur gelernt, ich muss immer schön irgendwas abarbeiten, irgendwas machen und dann wird es schön weitergehen. Irgendwie wird es dann schon weitergehen.
Mhm. Ja, lass uns vielleicht auch mal über ein bisschen positivere Themen sprechen, wie zum Beispiel der Fakt, dass du einen Award gewonnen hast. Und zwar den Inspira 50 Award. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Danke.
Und sag vielleicht mal ein paar
Worte
dazu.
Ist ja schon ein bisschen her. Ja, also das war 2019 und das war im Rahmen der DLD-Konferenz in München. Das war total spannend. Ich habe mich auch super gefreut, jetzt in diesem Kreis zu sein. Da wurde 50 Frauen, deswegen ist es ja Inspiring 50 Award in Deutschland, der Preis verliehen. Und das ging eben so um dieses Brücken bauen, also als Brückenbauer zwischen analogen und digitalen Welten und so für die ganze Idee und für das ganze Konzept der Shift School, dafür wurde ich damals ausgezeichnet.
Ja, und ein weiterer Award, den du gewonnen hast, war die 40 over 40 Liste. Ne?
Genau.
Das fand ich ganz charmant eigentlich, ne?
Total.
Mit diesem kleinen Seitenhieb gegenüber der 30, also 30 under 30 Liste von den Forbes.
Genau, also es war jetzt mal die Eltern. Und das ist ja auch, ich finde das auch schön zu zeigen, dass es auch gerade bei Gründern, Gründerinnen, ne, wenn man so von Vielfalt spricht. Also ich finde es auch toll, wenn es Menschen gibt, jetzt war ich noch unter 40, als wir Gründer waren, aber für eine Gründerin theoretisch auch schon relativ spät und relativ alt, dass das auch zu jedem Zeitpunkt irgendwie möglich ist. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht gibt, aber so 50 over 50 fände ich auch total spannend, um zu zeigen, es kommt mehr so auf deine Idee an und was du wirklich bewegen willst. Und das ist wirklich altersunabhängig. Also man sollte sich egal wann trauen und sagen, Mensch, jetzt mache ich das, genau.
Ja, vor allem, weil ja auch mit diesen 30 under 30 Listen, ich meine, ich bin jetzt selber auch noch unter 30, aber wenn man sowas sieht und sowas liest, dann kriegt man schon ein bisschen
Pressure.
Druck auch, ne? Also
ist ja so,
weil man dann auch andere sieht und vor allem, du hast auch gesagt, ne, Social Media trägt jetzt auch ein bisschen
das
dazu bei,
alle,
ne? Weil man sieht halt dann auch immer diejenigen, die dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit 25 irgendein Unternehmen mit 200 Angestellten haben oder so und denkst dir, wow, ich bin jetzt hier. Und deswegen fand ich die Liste eigentlich ganz charmant, weil man muss nicht immer mit unter 30 schon das Leben komplett
Haben die wenigsten. Ja. Selbst da ist schwierig. Ja, finde ich auch, also das ist ja, was du sagst, ne? Das ist dieses, auch vorhin mit dem Role Model oder Vorbild, ich glaube, solange, es trägt halt heutzutage immer sehr schnell bei sehr vielen dazu beizudenken, die anderen haben immer ein besseres Leben, die haben viel mehr erreicht und die können alles viel besser. Wenn man mal andersrum guckt, selber, wenn man sein Leben betrachtet, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die aber denken, das, was man selber macht, was du jetzt machst, einfach, oh, ich wäre gern so, ich hätte gerne das. Also die auch schon wieder denken, ach, das ist ja ganz toll, was die machen, ich wäre gerne in der Position von der oder demjenigen. Und ich glaube, dieses ständige Vergleichen insgesamt tut uns Menschen, uns als Gesellschaft gar nicht so gut. Mhm. Und ich glaube, unter 30 hat man noch ganz, ganz lang und ganz, ganz viel Zeit. Und da seinen Weg zu finden. Und insofern, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich auch unbewusst. Und das ist ja auch das, wo ich so meine Schwierigkeiten mit Social Media habe, weil ich glaube, dass es unbewusst ganz stark dazu beiträgt, dass Leute sich immer vergleichen und immer denken, die anderen haben halt ein besseres Leben und auch immer so eher dabei zuschauen, wie andere so ihr Leben leben und nach außen darstellen, sagen wir es so, anstatt dann zu gucken, was möchte ich denn eigentlich und wie will ich denn eigentlich Sachen umsetzen, was will ich denn eigentlich machen?
Ja, lass uns vielleicht als letzten Themenblock für heute nochmal auf deine Zeit vor der Shift School zurückkommen. Du hast nämlich vorhin gesagt, das fand ich wirklich total interessant, dass du gesagt hast, dass der Zeitpunkt der Geburt ja gar nicht verkehrt war, ne? Weil du halt früh ein Kind bekommen hast. Weil andererseits ist es ja für viele dann so, wenn sie ein Kind bekommen haben, dann tun sie sich dann schwer, einen Job zu finden. Mhm. Ne? Weil ist zwar ein Vorurteil, aber ist es dann tatsächlich so, ne? dass Mamas dann auch nicht ganz so gern eingestellt werden? Oder wie siehst du das?
Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, dass die Gespräche habe ich ganz oft, eben auch in meinem Umfeld mit Freundinnen oder früher. Man muss ja sagen, ich habe da zwei Sichtweisen. Die eine, oder ich habe zwei Perspektiven darauf, weil eine war natürlich, ich habe in diesem Studium schon mein erstes Kind bekommen. Das heißt, ich habe meinen ersten richtigen, festangestellten Vollzeitjob schon mit Kind begonnen. Aber als ich dann, bevor wir die Shift-School gegründet haben, ja, wie gesagt, da kam ja unser gemeinsames Kind auf die Welt, Lotte, das heißt, ich war in Elternzeit. Mhm. Und da war es auch so, bei dem Unternehmen, bei dem ich war, das war eher ein kleineres Unternehmen, und dem ging es dann nicht so gut. Da war klar, ich kann wahrscheinlich nach der Elternzeit dort nicht mehr hin zurück. Das heißt, auch ich, und da war eben noch nicht klar, dass wir gründen würden, auch ich musste mich bewerben, auch ich musste gucken, wo ich arbeiten will. Und da ist mir das durchaus auch begegnet, dass, ne, du schickst den Lebenslauf hin, da konnte man auch heraus sehen, wenn man wollte, dass ich durchaus Kinder habe, weil da irgendwo bei Engagement stand, irgendwie Elternbeirat im Kindergarten oder so. Dann haben die mich immer eingeladen. Das war alles toll und super, Frau Burkhardt. Und dann ging es irgendwann ums Arbeiten, sage ich, alles gut, Vollzeit, kein Problem. Dass ich aber drei Kinder habe, zwei größere, die waren nie das Problem, aber das Kleine, der Säugling sozusagen, oder die dann ein Jahr war, das war immer das Problem. Und da hast du schon gemerkt, dass dann so war, oh, aber wie wollen Sie das denn machen? Da habe ich gesagt, ich habe einen Mann, also die Kinder haben auch einen Vater und ich kümmere mich schon drum. Ja. Ich kann Vollzeit arbeiten, das habe ich früher gemacht und ich werde es auch jetzt machen. Und da merkst du natürlich schon oft, dass das irgendwie, dass halt jeder denkt, naja, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, hole ich mir lieber jemanden, der vielleicht keine Kinder hat. Wenn du schon in einem Unternehmen bist und dann Kinder bekommst, glaube ich, ist nochmal ein bisschen anders. Das ist zumindest auch das, was mir viele dann auch wieder spiegeln. Ja, du hast halt immer dieses Problem oder oft dieses Thema, was passiert mit meiner Karriere? Also was ist, wenn ich ein Jahr raus bin oder zwei oder drei, je nachdem, wie man sich entscheidet, oder auch nur 6 Monate? Was ist denn, wenn ich zurückkomme? Weil dann habe ich natürlich, dann möchte ich ja auch gerne gucken, dass das funktioniert mit Kind und mit Job. Aber sie sind zumindest schon mal im Unternehmen drin. Aber es geht, glaube ich, ganz oft um dieses, wie kann ich denn trotzdem weiterkommen? Wie kann ich das gut für mich vereinbaren? Und das ist schon immer noch schwierig. Ich glaube, es tut sich einiges und es tut sich viel. Und auch da ist wieder dieses, man muss es halt nach außen zeigen. Man muss sagen, schau, bei mir läuft so, ich mache es so, bei mir geht es so. Ich habe das eingefordert, ich habe es mir so und so gelegt und es klappt ganz gut. Mhm. Und halt auch Missstände dann einfach aufzeigen und sagen, bei uns geht's leider gar nicht, und gucken, wie kann ich das vielleicht auch ändern. Aber es ist natürlich auch da noch viel zu tun. Aber es gilt für Papas genauso. Ich finde auch da, also ne, das ist nicht nur Mamas, sondern auch bei Papas ist es wahrscheinlich schwieriger, je nachdem, wie die Konstellation zu Hause ist. Und es ist ein gesellschaftliches Thema, an dem wir halt alle irgendwie auch Verantwortung tragen. Ja, also jede und jeder Einzelne insgesamt das auch mitzugestalten und zu gucken, wie können wir das auch verändern.
Ja klar, ich wollte gerade sagen, ne, also witzig, dass du sagst mit den Papas, weil das Kind wird ja oftmals nur so der Mama zugehört. Also die Mama so ist gesprochen. Dann diejenige, die dann zu Hause auf das Kind aufpassen muss. Und für den Papa so, wenn der dann auf Arbeit sagt, ja, ich will mal Kinder haben oder so, das
machen ist für die auch schwierig.
Findest du?
Ja, ich glaube, also gesellschaftlich, mittlerweile wird es besser, aber ich kenne auch genug Geschichten, wo, wenn die Väter gesagt haben, tatsächlich sie bleiben zu Hause, machen ein Jahr Elternzeit oder
ach, das
so,
meinst du, ja.
Wo dann alle sagen, was ist mit dem los? Also einerseits, ja, cool, aber dann noch so ein bisschen, naja, jetzt bleibt er da daheim. Oder wenn sich die Rollen umdrehen, dass die Frau Karriere macht und der Mann sagt, er kümmert sich zu Hause um die Kinder. Also das klassische Modell, nur umgedreht, das dann heißt, was ist mit, also das ist halt ungewohnt, was ist mit dem los? Und das meine ich damit, da muss sich auch jeder dann mal selber so ein bisschen an die eigene Nase fassen, was er eigentlich wirklich für ein Rollenverständnis und für ein Bild hat, auch auch wenn er solche Sachen dann immer so kommentiert und sagt, ich habe das von ganz vielen Frauen gehört, warum geht denn der jetzt nicht arbeiten? So nach dem Motto, jetzt bleibt der zu Hause. Und das gehört nämlich auch mit dazu, ja.
Wie könnte da jetzt ein Ansatz aussehen, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen? Also, dass man irgendwie sagt, beide müssen in Elternzeit irgendwie teils, oder wie könnte man das lösen?
Ich glaube tatsächlich, dass wirklich, dass jedes Paar schon für sich selber ausmachen muss, weil das kannst du von außen den Leuten auch nicht aufzwingen. Also finde ich schwierig. Das müssen die schon miteinander verhandeln. Und das ist natürlich auch teilweise schwierig, weil immer auch dieses Argument da ist ja klar, wenn einer, meistens der Mann, den besseren Job hat, der das Geld nach Hause bringt, dann sag mal, ich will aber Vollzeit arbeiten, du machst weniger, wenn es dann halt finanziell nicht langt. Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist schon, also wir mussten es auch verhandeln. Bei uns war es genauso. Wir mussten auch genau gucken, wie wollen wir das machen, weil es müssen auch beide am Ende des Tages damit leben können.
Ja, klar.
Plus, und das ist das Nächste, dann halt auch so in seinem Umfeld, in seinem Umkreis gucken und da dann auch sagen, Entschuldigung, du hast doch immer gesagt, du möchtest so emanzipiert sein, du willst doch eigentlich Vollzeit arbeiten, aber wenn es dann wirklich soweit ist und der Mann sagt, dann würde ich gerne ein bisschen weniger arbeiten, dann heißt es, oh nee, lieber doch nicht, ist irgendwie doch ganz bequem. Das sind dann auch Sachen, wo ich sage, das passt dann nicht zusammen. Oder bei einem selber, ne? Dass man dann sagt, ach ja, aber eigentlich ist ja dann doch ganz nett, wenn ich zu Hause bleiben kann. Nee, ich bin die Mama, ich möchte aber ein Jahr zu Hause bleiben, weil das macht man so. Und andererseits sich darüber beschweren. Also ich glaube, es ist eine wirklich komplexe Aufgabe. Ich glaube, es gibt auch keine Musterlösung und das ist, das muss jeder, und ich glaube, da ist auch ganz gut, wenn jeder so mal sein eigenes Verständnis von der ganzen Geschichte doch überprüft. Also was will er denn nun wirklich? Und ich finde, alle Modelle sind vollkommen in Ordnung, solange die beiden Personen das haben wollen. Ja, also genau. Es gibt auch kein, ich finde auch nicht, dass sich jemand, der komplett zu Hause bleibt, entschuldigen muss. Denn ja, wenn die das so, das höre ich aber oft, ne, so, oh, ja, ich bin halt nur zu Hause, ich bin nur Hausfrau. Warum? Ist doch auch toll. Care-Arbeit ist sau wichtig, ja, und das wird immer so vergessen, dass die Erwerbsarbeit immer als das Tolle dargestellt wird und die, die daheim bleiben und da alles machen, naja.
Wahrscheinlich sogar die härtere Arbeit manchmal.
Durchaus, also oft sage ich auch, ich gehe jetzt dann nach Hause zu meinem Zweitjob und ich weiß nicht, ob der nicht irgendwie auch ein bisschen anstrengender ist teilweise. Ja,
ja, genau. Das stimmt, ne? Auch wenn Mann sagt irgendwie, er bleibt zu Hause, ist ja auch nicht schlimm, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es super. Also, wie gesagt, es gibt für alles ja irgendwie Modelle und ich kann das nur, es tut auch den Kindern und den Vätern total gut, wenn die viel zusammen sind. Und für die Kinder ist es auch mega wichtig. Und auch mal für die Frauen, um zu lernen, abzugeben und zu sagen, ja, nee, das läuft schon. Auch, weil das ist auch oft so, dass sie halt meinen, es läuft nur, wenn sie zu Hause sind. Habe ich auch am Anfang. Ich gedacht, ich muss hier noch irgendwie Klamotten rauslegen, wenn ich halt, ne, fürs Baby, wenn ich halt weg bin und Tobias das gemacht hat, wo der irgendwann zu mir gesagt hat, sag mal, geht's noch? Also spinnst du? Ich werde das Kind schon anziehen können, ja? Und das stimmt auch. Ja, natürlich kann er das. Was soll denn das? Klar, also habe ich jetzt nicht mit der Muttermilch irgendwie, oder wie soll ich sagen, nur weil ich eine Frau bin, habe ich das nicht besser drauf.
Ja, cool. Ja, Tina, viele coole Themen. Vielen Dank dir für deine Zeit.
Gerne.
Das war eine ganz interessante Folge. Viele tolle Insights an der Stelle. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund. Und allen Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Mini-Jubiläumsfolge heute, Run Nummer 30. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.